Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ein modernes CRM ist mehr als nur ein Tool. Es ist das Rückgrat von Commercial Excellence, das Menschen, Daten und Prozesse in Echtzeit verbindet. So, wie können wir Marketing und Sales die Power von CRM richtig nutzen und welche typischen Fehler müssen wir bei dieser Einführung von CRMs vermeiden? Das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute hier im schönen Podcast-Studio in Köln der Patrick Schwarz. Er hat den spannenden Jobtitel, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Commercial Excellence and Marketing Senior Director EMEA. So, dann müssen wir gleich klären, ob das richtig so war, aber erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Super, danke Robin für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf heute.
Und Titel war richtig?
Titel war fast richtig. Das EMEA kann man vorne oder hinten dran packen, aber das passt schon.
Okay, dann bevor wir dann jetzt mal in die Tiefe gehen und gucken, wie man gut Marketing und Sales mit CRM macht und wie man halt eben vor allen Dingen auch bei der Einführung nicht scheitert, was macht ein Commercial Excellence and Marketing Senior Director?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich sag mal so, meine Kinder fragen mich das auch und machen dann erstmal große Augen. Am Ende glaube ich, es geht es darum, den kompletten kommerziellen Bereich eines Unternehmens, eines Konzerns zu optimieren. Mhm. Im Grunde also dafür zu sorgen, dass man morgen bessere Arbeit machen kann als heute. Das ist natürlich jetzt sehr generisch, aber es kann halt eine sehr, sehr große Bandbreite abdecken. Ja, also wir können in M&A-Projekten mitarbeiten, wir können in Strategieprojekten mitarbeiten. Wo haben wir Whitespots im Unternehmen? Ja, es kann aber auch eben sein, und ich glaube, da kommen wir gleich bei unserem Thema wieder sehr gut drauf, Prozessthemen, ja, also wie sollten wir in Vertrieb, Service oder Marketing morgen anders arbeiten als heute, damit es halt eben besser im Unternehmen ist und dann eben auch, welche Tools können uns dabei dann unterstützen, die Arbeit besser zu machen.
So, da sind wir schon direkt, hast du eine perfekte Brücke geschlagen zum Thema CRM, Commercial Excellence. Ich meine, da ist das Wort Commercial mit drin und Excellence muss halt super funktionieren. Also Commercial, da ist mein erster Gedanke, okay, wie mache ich mehr Umsatz? Also auch bei CRM-Themen, ich habe da naturgemäß sehr eine hohe Marketing-Affinität. Ich sehe es aber mal sehr stark als vertriebsorientiert. Und also die Frage, du hast jetzt schon so ein paar Jahre B2B-Marketing und Vertrieb vor allem auch auf dem Buckel. Kann man heutzutage noch erfolgreich im B2B-Marketing irgendwie unterwegs sein, im Vertrieb auch vor allem dann, ohne ein vernünftig funktionierendes CRM?
Ich glaube ja. Sicherlich nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber ich glaube ja. Warum? Weil es immer noch genug Unternehmen gibt, die es gibt, ja, und die es eben nicht machen. So, das ist, glaube ich, das Statement, warum ich glaube, ja. Natürlich ist meine eigentliche Antwort nein. Ja, aus Commercial Excellence Sicht, exzellent. Dabei kann ich nur sein, wenn ich eben die richtigen Prozesse und die richtigen Tools habe. Und dafür, da gehört ein CRM im Bereich Sales Service Marketing einfach mit dazu. Welches CRM, kommen wir sicherlich später nochmal oder auch nicht. Aber CRM als solches, als Unterstützung für den Vertrieb, digitale Unterstützung, ganz großes, wichtiges Ausrufezeichen.
Ich mag die Antwort total, weil ich meine, wir schauen auch in viele Unternehmen rein, wo du sagst, die sind krass erfolgreich, die machen Milliardenumsätze etc., aber die haben kein funktionierendes CRM. Und fragt sich, wie geht das eigentlich? Also wie das geht, betrachten wir jetzt heute mal ein bisschen weniger, sondern wie komme ich dazu, dass es dann, sagen wir mal, besser funktioniert, weil ich glaube, exzellenter ist es dann doch machbar mit CRM. So, und der Christian Schmitz war so nett, uns zu connecten. Wer den Podcast hier fleißig hört, Christian war schon ein paar Mal da und kommt auch demnächst wieder, Professor an der Ruhr-Uni, ja, Sales-Ikone in Sachen Vertriebsforschung. Und der meinte, Robin, du musst mit dem Patrick sprechen, weil der hat bei uns so einen geilen Vortrag dazu gehalten, wie man ein CRM wirklich auch sauber einführt und wie man das halt eben auch wirklich international so ein Rollout macht, ohne dass man halt eben zwei Jahre später sagt, hat nicht geklappt, wir müssen nochmal von vorne anfangen. So, das war ja der Aufhänger, wie wir zusammengekommen sind. Und du hast das ja schon ein paar Mal begleitet und bist ja auch wieder in diesem Prozess auch so mit drin. Gucken wir mal auf das, was du aus der Vergangenheit gelernt hast, sagen wir mal. Was sind so die typischen Gründe für Misserfolg bei der CRM-Einführung?
Im Einzelnen gibt es natürlich unendlich viele, ja, aber ich würde sagen, grundsätzlich vier große Punkte, die sich doch sehr häufig dann finden lassen bei CRM-Einführung. Das wäre zum einen eine fehlende Vereinbarung. Ja, also was ist denn eigentlich der Grund für die Einführung eines CRMs? Was ist unser Ziel oder unsere Ziele? Meistens sind es ja mehrere. Hm. Dann das absolut riesengroße und unterschätzte Thema, gerade im Industriebereich, Daten, Datenqualität. Einfach riesengroß. Und dann auch ein Thema, was ich immer wieder treffe, alte Gewohnheiten. Ja, gib mir mein Excel. Ja, ich habe meinen Report. Genauso hätte ich es gerne. Ja, und das Letzte, ein Punkt, der auch absolut unterschätzt wird. CRM ist kein Projekt.
Mhm.
Ja, das, also andersrum gesagt, ein Grund zum Scheitern ist, CRM wird als Projekt gesehen. Ja, entweder ich streiche die Stelle danach, ja, schiebe die Person in die IT, ja, ich sehe es als IT-Projekt oder habe die Person direkt im IT, ja, nicht als separate Stelle. Ja, oder ich habe auch nach dem Go-Live keine Ressourcen, um Training, Change und so weiter im Unternehmen voranzutreiben. Das sind so für mich die vier großen Bereiche. Und darunter spielt sich dann ganz viel ab. Natürlich gibt es viele andere, wie gesagt, individuelle Gründe, warum es scheitern kann. Aber ich glaube, mit den vier großen, da kann man die Hebel ansetzen, um es besser zu machen.
Ja, das sind aber auch ziemlich fette Roadblocks, die du da mal reingekippt hast. Fehlende Vereinbarung, das ist der erste Triggerpunkt, den du da jetzt bei mir gesetzt hast, ist so diese Verzahnung Marketing und Sales. Oder dass es irgendwie so, sag ich mal, kein Alignment gibt. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Und wer hat welche Ziele eigentlich hinter diesem Projekt? Meinst du das dann damit oder kannst du das so ein bisschen spezifizieren?
Es ist ganz häufig, oder in meiner Erfahrung muss ich ja immer sagen, ja, ganz häufig, wird ein CRM eingeführt, weil der CEO oder das Management sagt, wir haben nicht genug Visibilität auf unsere Pipeline. Ja, also ich bin selber, komme aus dem Sales und aus dem Sales Management, aber auch Marketing. Trotzdem ganz häufig ist das mal so der Startpunkt. Also im Grunde will ich ein Vertriebsreporting haben.
Okay. So,
und natürlich kann ich mir das relativ teuer mit einem CRM kaufen. Ja. Aber das ist mal so ein Punkt. Ja. Das Management sagt, ich hätte gerne Vertriebsreporting. So, da hat aber noch keiner mit dem Marketing gesprochen, noch keiner mit dem Service gesprochen.
Mhm.
Und mit dem Vertrieb, mal ganz ehrlich, hat auch noch keiner gesprochen. Ja. Sondern es ist einfach nur mal erst die Anforderung. So, und das, da fängt es bei mir an, mhm. Ja, dass man überhaupt gar nicht mit diesen Leuten spricht. Also bei Zielen sind wir noch gar nicht.
Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie man mal fragen könnte. Was ist so deine Erfahrung? Also wer ist die erste Anlaufstelle? Also C-Level sagt so, ich will jetzt irgendwie ein transparenteres Reporting haben, am besten noch mit schönen Pie-Charts und sonst was. Mhm. Was sollte, wenn jetzt hier jemand C-Level zuhört und sagt so, ich bin gerade genau an diesem Punkt, dass ich sage, ich habe keine Transparenz in der Pipeline und will das haben. Mit wem spreche ich dann als erstes? Mit der IT, mit dem Sales? Wo würdest du hingehen?
Schöner Punkt. Lass mich den etwas anders aufgreifen. Und zwar, wenn wir uns anschauen, wie machen es denn CRM-Unternehmen, die ihr CRM verkaufen wollen? Mhm. Ja, da gibt es die eine Strömungsrichtung, ich sag mal deutsch geprägt, ohne jetzt ein Unternehmen zu sagen. Die setzen klassischerweise beim IT-Leiter an.
Mhm.
Ja, und die sprechen über Sicherheit, Uptime, ja, solche Themen. Von mir aus noch Integration, ja, das sind die Themen, die dort angestoßen werden. Und dann gibt es die, ich sag mal, etwas progressiveren Unternehmen, ja, die, wo sitzen die an? Im Sales, Service und Marketing. Das heißt, sie sprechen mit Sales, Service und Marketing-Leitern. Was sind denn deine Probleme? Ja, also wirklich auch ganz konkret und auch meiner Meinung nach richtig, was hast du für Probleme? Weil das ist, glaube ich, eben der Punkt, Ziele. Ja, ich muss, wie bei jedem anderen B2B-Produktverkauf auch, ich muss ein Problem eines Kunden lösen. Ja, und den Punkt muss ich eigentlich aufgreifen. Ich sage immer, ich hole jetzt etwas weiter aus, Robin. Ich hoffe, du erlaubst mir das.
Ja, dafür bist du hier.
Wenn ich meine Vertriebstrainings gebe, was wir halt auch machen als Commercial Excellence, sage ich immer, du musst es sehen wie ein Arztbesuch.
Mhm.
Ja, also du kommst zum Arzt und hast ein Problem. Ja, und häufig ist es falsch, zum Arzt zu kommen und zu sagen, hey, ich habe das schon mal gegoogelt. Ich hätte gerne Medikament XY, weil ich glaube, ich habe Problem Z. So, und ein Arzt, der dir dann das Medikament verschreibt, ist natürlich sehr, sehr fahrlässig. Ja, aus meiner Sicht natürlich immer. Aber ein guter Arzt, was macht er? Er sagt, setzen Sie sich erstmal hin, lassen Sie uns reden. Und er stellt dir viele Fragen. Er versucht zu verstehen, was ist denn eigentlich dein Problem, um dahinter zu kommen.
Mhm.
So, und genau das Gleiche sollte man auch tun, also für den CEO, der jetzt zuhört, in die Organisation hineinhorchen und zu verstehen, was ist das Problem. Ja, da hilft natürlich auch, vielleicht mal mit dem Kunden zu sprechen. Ja, wie nimmt der Kunde das Unternehmen wahr? Was sind da die Probleme? Ist es eine zu lange Lieferzeit oder ein Service, der nicht schnell genug reagiert? Ja, Angebote, die zu lange dauern. All solche Themen schweben ja irgendwo so um CRM herum. Ja, und da kann ich dann halt ansetzen, weil für mich ist es immer, deswegen auch Commercial Excellence, wir sitzen da an, wo können wir das Unternehmen optimieren?
Ja.
Können wir einen besseren Serviceprozess aufsetzen, einen besseren Vertriebsprozess, einen integrierteren Marketingprozess oder überhaupt einen Marketingprozess? Ja, wir sind ja immer noch im B2B Industrial.
Marketing, das waren die Flyer, ne?
Genau. Und da kann ich halt ansetzen. Das eben, deswegen nehme ich gerne halt auch im Vertrieb die Analogie, wenn wir das Training machen. Und wir machen es dann wirklich auch als Rollenspiel, ja, dass wir sagen, der eine ist der Doktor, der andere ist der Patient, um das dann durchzuspielen, um eben herauszuarbeiten, dass es eben darum geht, das Problem zu verstehen. Und das ist das, was ich im Vertriebsprozess, ja, da sind wir jetzt wieder beim CRM ganz nah, wenn ich mir die einzelnen Phasen des CRMs anschaue, ja, dann wird mir häufig gesagt, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, vom Vertrieb zumindest, ja, wo kann ich denn jetzt meine Quote machen? Ja, weil sie denken halt an ein Angebotstool.
Okay, also sehr, sehr operativ dann drin und gar nicht, sage ich mal, keine BWL-Perspektive auf das Thema.
Ja, vielleicht nicht nur das, sondern für mich ist der Punkt, solange du nicht das Problem verstanden hast, solltest du in keinem Fall ein Angebot machen. Selbst wenn der Kunde gerne ein Angebot hätte. Aber das ist eben im Grunde das, wo ich sag mal, wir im Vertrieb vielleicht hemdsärmeliger unterwegs sind, als ihr im Marketing jetzt zwei Front macht, ja. Aber ihr seid schon immer sehr stark datengetrieben, ja, und sagt, redet von Success Rates und Hit Rates und so weiter und so fort. Ja, aber genau darum geht's ja am Ende. So, wenn ich einen Kunden habe, dessen Problem ich nicht verstanden habe, dann kann ich ihm auch nicht richtig helfen. Und wir werden beide zusammen nicht langfristig zu einer guten Lösung kommen. Mhm. Und deswegen bin ich da so ein bisschen picky bei diesem Punkt, ja, und sage, da muss man den Vertriebsprozess einhaken. Und so, jetzt komme ich wieder ganz zurück zum Anfang deiner Frage und dann höre ich auch auf zu reden. Ja, für den CEO, wie gesagt, wäre für mich der Punkt, sicherlich sprich mal mit deinen Kunden, da hört man auch immer sehr, sehr viel Gutes. Mhm. Ja, aber sprich eben mit diesen Bereichen, die du hast, und versuch erstmal zu verstehen, warum hakt das denn?
Also tatsächlich ist, wenn ich das jetzt so betrachte, dein Titel oder deine Funktion und auch, sag mal, der Wirkungsgrad, den du hast, gar nicht so verkehrt für eine CRM-Einführung. Im Prinzip, wenn du sagst, so, wir betrachten das jetzt mal wirklich aus einer Commercial Excellence-Brille, das wäre eigentlich auch der richtige Grund, warum man ein CRM einführt, nämlich im Endeffekt, wir wollen die Kundenprobleme besser lösen können, wir wollen das Kundenerlebnis ja auch damit verbessern. In CRM steckt ja auch Customer drin, das wird manchmal vergessen. So, und es geht auch um Relationship, also irgendwie. Ich meine, es wird als Angebotstool missbraucht, es wird als Newsletter-Tool missbraucht, das kann so viel mehr theoretisch, und ein CRM ist ja auch kein Tool eigentlich, sondern eigentlich eher eine Mentalität. Aber jetzt wird es gerade nahezu philosophisch dann noch. Also das heißt, wir gehen von der Commercial Excellence Brille raus und sagen, wie können wir eigentlich das gesamte Unternehmen besser machen, und kommen erst später dann dazu, wie kann uns eigentlich ein Tool dabei helfen und welches Tool kann uns dabei helfen.
Ja, ich meine, du hast ja den Christian gerade schon erwähnt. Ich glaube, der Christian würde mir sehr, sehr zustimmen. Was will ich damit sagen? Das ist natürlich der ideale akademische Ansatz.
Ja,
aber das heißt nicht, dass das Unternehmen unbedingt so machen. Der typische Ansatz meiner Erfahrung nach ist eben genau das Gegenteil. Ich fange mit dem Reporting-Tool an. Dann habe ich zumindest bei größeren Mittelständlern und Konzernen schon mal eine siebenstellige Summe in die Hand genommen. Und dann muss ich das ja irgendwie rechnen. Ja, und was kann das CRM denn dann noch? Und dann komme ich eigentlich zu den Punkten, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Also deswegen will ich sagen, also ich glaube, akademisch richtig wäre dieser Ansatz, aber gelebt wird er häufig anders.
Ja, ich betrachte das meistens aus der Marketingperspektive, und da ist oft so dieses Erlebnis, ich hatte ein Mega-Gespräch mit HubSpot, ich hatte ein Mega-Gespräch mit Salesforce, ich glaube, das Tool kann uns helfen. Mhm. So. Und das ist dann eher so von, der Vertrieb hat von den Tool-Anbietern hat denen dann ein geiles Erlebnis geschaffen, oder sie merken, ja, da ist irgendwie, wir sind mit dem E-Mail-Versand irgendwie nicht, wir können irgendwie die Vertriebsdaten können wir nicht im Marketing nutzen. So, das ist dann schon ein bisschen näher an der Problemlösung, aber oft erleben wir tatsächlich, dass es Fans von einem Tool sind, die dieses Tool anschaffen wollen. Was ich verstehen kann, was aber nicht zielführend ist.
Aber da sprichst du ja genau den Punkt an, den ich gerade so ein bisschen umschifft habe. Das machen diese Unternehmen genau richtig. Also ein HubSpot oder ein Salesforce, die dann eben mit Marketing, Vertrieb oder Service sprechen und versuchen zu verstehen, was ist dein Problem, und dann natürlich die Lösung dabei haben. Ja, also ihr Tool ist immer die Lösung für das Problem. Das ist natürlich super. Mhm. Aber trotzdem ist es doch viel gehaltvoller, wenn jemand zu dir kommt und sagt, aus dem und dem Grund brauche ich jetzt das Tool, dass es genau das Tool sein muss. Das ist dann natürlich immer der Kampf, ja, weil es ist dann natürlich schon im Kopf verfestigt, die Marke. Aber erstmal ein Problem zu haben, an dem man arbeiten kann, finde ich, ist super wichtig. Ja, weil ansonsten habe ich jetzt aus meiner Commercial Excellence Brille nichts zu optimieren.
Ja, macht dann auch keinen Spaß.
Genau.
So, also das heißt, Vereinbarung muss da sein, und bitte nicht als IT-Projekt betrachten, sondern wirklich als ein Gesamtprojekt, was das Kundenerlebnis und damit auch euren Umsatz und eure Marge irgendwo halt eben auch verbessern kann. Die Vereinbarung, also auch dieses Thema Marketing und Sales, ja, beide mit reinholen, ob Produkt oder Customer Service, also guck einfach, dass es wirklich auch tief in eine Organisation reinkommt, habe ich jetzt dann da so rausgehört. Zweiter Punkt war Daten. So, ist jetzt kein Thema, was uns auch total fremd ist, wo wir auch immer sagen, ja, das Tool bringt halt nur was, wenn du auch die richtigen Daten hast. ist von außen immer total leicht gesagt. So, was sind denn die richtigen Daten? Was sind denn gute Daten? So, Patrick, hau mal einen raus.
So, wie viel Zeit haben wir jetzt? Nein, also ich glaube, aus der eigenen Erfahrung, das ist wirklich der Punkt, der am allermeisten unterschätzt wird in allen IT-Projekten eigentlich. Ja, in den gescheiterten S4-Einführungen, in den gescheiterten CRM-Einführungen, aber halt auch viele andere Tools, die sich um Sales Service Marketing bewegen, aber auch in der Produktion, Daten. Warum? Zumindest da, wo ich herkomme oder auch mich befinde, ist Industrial B2B. Ja, und das sind alles Unternehmen, die gibt es nicht erst seit gestern oder vorgestern, die gibt es seit 50, 100, 200, 600 Jahren und die schleppen alle Arten von Daten mit. Ja, also handgezeichnete Daten und geschriebene Daten, ja, Mainframe-Daten und so weiter und so fort. Und in der Regel, leider, gab es vorher nicht diese Bereinigungsschritte. Die Daten wurden halt digitalisiert, das ist ja schon mal häufig ein Schritt. Ich habe aber auch in Unternehmen gearbeitet, wo die Daten dann nicht digital vorlagen, also wo wir eine Mischform hatten.
Lochkarten noch.
Genau. Also wenn du Installed Base, ist ja ein klassisches Thema im CRM auch. Also was sind die Maschinenanlagen, ja, die wir an die Kunden verkauft haben. Da gibt es dann halt noch Zeichnungen aus den 60er, 70ern, die nicht digitalisiert wurden. Die werden dann im Rahmen eines CRM-Rollouts digitalisiert. So, jetzt kannst du dir vorstellen, einfach nur in diesem einfachen Beispiel gesagt, das hat natürlich kein Projektmanager als 4-Monats-Buffer mit x Euro nochmal eben vorgesehen.
Nee, die Frage ist auch, was bringt das denn tatsächlich, wenn du da sagst, du willst nach vorne arbeiten? Aber beim Thema Datenqualität, perfekte Datenqualität ist eh utopisch, glaube ich, einfach, weil du hast da 23 Datensilos und die sind nicht irgendwie so zu vereinen. Und selbst wenn du sie alle zusammenkippst, also wie kann ich Ableitungen daraus machen? Also ich meine, Daten sind ja auch kein Selbstzweck. Hast du da so ein paar Punkte, wo du sagst, ne, mit begrenzten Ressourcen, begrenzten Möglichkeiten, bitte stellt Folgendes sicher oder so. Worauf sollte ich achten?
Natürlich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch für den vorherigen Punkt noch gilt, mit den Vereinbarungen. In meiner Erfahrung, ein CRM-Projekt ist häufig das Explorationsprojekt. Ja, das heißt also, mit dem CRM finde ich solche Dinge heraus. Mit dem CRM finde ich heraus, dass es keine klaren Rollenverantwortlichkeiten zwischen Vertrieb und Marketing gibt. Mit dem CRM finde ich heraus, ups, ein Teil meiner Daten liegt noch analog vor oder ist in irgendwelchen Formaten, die ich nicht mehr lesen kann oder. Also das heißt, das ist häufig das, was ein CRM-Projekt, ja, das spricht jetzt mal von dem Projektteil, nicht von dem späteren Live-Teil, killt oder also über Budget oder über Time bringt, dass sich vorher mit diesen Themen keiner beschäftigt hat. Das ist das eine. Das andere ist, also wie gehe ich dann vor? Ja, ich kann halt nur Slice the Elephant machen, ganz einfach. Und das dann halt nach Prioritätsthemen. Ja, also Vertrieb, fang mit deinen Top 10 Kunden an. Geh zu deinen Top 50, dann zu deinen Top 100. Ja, Prospects genauso. Ne? Da habe ich dann mit dem Marketing die Diskussion, wo habe ich denn gewisse Potenziale und so weiter und fange da halt auch oben an. Und das Gleiche halt, ich meine, du hast es ja gerade richtigerweise angesprochen, brauche ich unbedingt die Digitalisierung der Anlage, die ich vor 80 Jahren verkauft habe? Naja, ich glaube, es kommt darauf an, wäre die richtige Antwort, schön akademisch gesagt, weil es kann natürlich Unternehmen geben, ja, wo so eine Anlage 80 Jahre oder 90 Jahre läuft. Da möchte ich das natürlich wissen. Es kann aber genauso, was weiß ich, ein Stapler zum Beispiel, die werden so alle, ich glaube, 6 Jahre ausgetauscht. Ja, da brauche ich 80 Jahre alte Daten natürlich nicht mehr. So, und da kann ich dann natürlich entsprechend sagen, ich fange damit an, ich schneide da ab. Oder zum Beispiel, wenn ich ein CRM migriere, was ja heutzutage auch häufiger der Fall ist, dass ich also irgendwelche Evolutionsschritte habe oder Anbieterwechsel habe, ja, dass ich sage, okay, die letzten x Jahre an Daten nehme ich mit oder eben schneide und sage, naja, also Besuchsberichte hätte ich gerne noch mehr oder Installed Base noch mehr, aber Opportunities, da reichen mir die letzten 2 Jahre, weil unser Geschäft dreht sich innerhalb von 3 Monaten.
Ja, okay, spannender Punkt. Also das heißt, du sagst auch, es kommt sehr stark auch auf das Unternehmen an und was auch vielleicht dann der Fokus von der CRM-Implementierung auch ist. Also ist es vertriebsorientiert, dann sollte ich halt eben eher auf die Vertriebsdaten gehen und da halt eben auch nach Priorität sortieren, dass man sich nicht drin verzettelt, sich, sagen wir mal, 80% der Zeit nur um die Daten zu kümmern und alles andere bleibt dann irgendwie auf der Strecke.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, das ist ein übergeordneter Punkt, weil ich gerade von Projekt und der Zeit am Anfang sprach. Für mich ist ganz wichtig, ich habe es beim Christian im Vortrag gesagt, Cowboys work is never done. Ja, so, und das ist eben, ich muss oder sollte einen Plan haben für die Zeit nach dem Projekt. Ja, das heißt also, Daten ist genau das Thema, was ich sagen kann. Ja, ich brauche innerhalb der Projektlaufzeit meine Top 50, ja, bis Ende des Jahres meine Top 100, aber ich habe vielleicht noch einen Plan, der geht noch 2, 3 Jahre weiter und so kann ich mich durch die Daten durcharbeiten oder wie du es sagtest, häufig starten CRM-Projekte im Marketing oder im Vertrieb, nicht so häufig zusammen. Service nochmal gar nicht dazu. Das heißt also, ich kann da auch eher entsprechend schneiden und sagen, zum Beispiel Install Base ist vielleicht erstmal ein Thema für den Service. Kann ich vielleicht erstmal die Hände von lassen. Ich weiß, es ist eine große Baustelle, aber ich muss sie jetzt in dieses Projekt nicht reinholen. Anderes Thema, mache ich jetzt eine große Baustelle auf, ich weiß, aber wenn wir wirklich über Kontakte sprechen, ja, das ganze Thema Datenschutz, auch da wieder, ja, Legacy-Unternehmen, 150 Jahre oder was am Markt. So, natürlich unterstelle ich keinem Unternehmen in 2025, dass es sich nicht mit GDPR entsprechend auseinandergesetzt hat, aber du weißt selber wahrscheinlich am besten, Datenmigration von irgendwelchen alten Töpfen in ein modernes Marketing-Tool, wie oft stellt ihr die Frage, also ich gebe dir das mal zurück, wie oft stellt ihr die Frage, ja, wo habt ihr denn eure Permissions und wann wurden die das letzte Mal geupdatet?
Wir müssen die Frage stellen. Im Prinzip muss der Kunde ja dann aus unserer Sicht glaubhaft vermitteln, dass er die hat. Nachprüfen können wir es meistens auch nicht. Bist du da eher Fraktion, wo kein Kläger, da kein Richter? Oder kölsche Mentalität, hätten auch immer Jote Jange? Oder wie soll man das Ganze dann betrachten? Also weil Daten, ich erlebe es ganz oft, dass Datenschutz als des Marketers Feind betrachtet wird, ganz selten als der Freund. Ich sehe es auch immer irgendwo so ein bisschen persönlich dazwischen, weil wir brauchen Datenschutz, um halt auch, sag ich mal, ja, in einem rechtlich sauberen Rahmen zu arbeiten. Gleichzeitig kann halt eben, wenn wir das zu scharf auslegen können, und legst du dir quasi selber Handschellen an.
Ja, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Spannungsfeld, was man dort hat. Und ich glaube, es gibt kein klares Ja oder Nein oder progressiv oder vorsichtig. Ich glaube aber, jedes Unternehmen muss für sich überlegen, wo liegt der Fokus. Ja, und da will ich jetzt einfach mal vielleicht eine unpopular opinion aufmachen. Aber wenn ich ein starkes Industrieunternehmen bin mit einer langen Legacy, muss dann der einzelne Ansprechpartner beim Kunden im Vordergrund stehen? Oder ist es nicht der Kunde, den ich mit meiner Marke und meinem Produkt erreichen möchte? Das heißt also, ob ich jetzt die Permission vom Einkäufer und von dem und von dem und von dem auch habe, ist das für mich wirklich der Selling Point oder der Unterschiedmacher? Ja, oder ist es halt, dass wer auch immer in diesem Unternehmen arbeitet, kann mich bei einer Suche oder bei einer KI-Abfrage oder halt auf einer Messe oder wo auch immer, ja, wo ich visibel sein möchte, können die mich als Marke finden. Und dann muss ich natürlich irgendwo die Kontaktmöglichkeit möglichst einfach halten. Aber ich würde fast sagen, es kommt natürlich immer darauf an, ja, was bin ich für ein Unternehmen, aber ich würde fast sagen, also in Industrieunternehmen, man hat ein Produkt, eine Marke und der Kunde hat ja einen industriell abgeleiteten Need. Also es ist jetzt nicht wie bei dir, bei mir möchte ich ein Samsung oder ein Apple oder was auch immer, Smartphone oder Tablet kaufen, ja, sondern ich muss irgendetwas herstellen, was ich selber verkaufe, ja, und dafür brauche ich etwas und dann gehe ich auf die Suche. Und deswegen ist meine persönliche, wirklich ganz persönliche Auffassung dort, das Thema wird oft sehr hoch aufgehangen, weil es halt rechtliche Bedeutung hat und große Strafen dahinter hängen. Aber man sollte sich halt aus dem Marketing und dem Vertrieb wirklich anschauen, muss ich das Thema so intensiv und perfekt bespielen, dass ich halt möglichst viele Daten dort sammeln kann oder kann ich vielleicht mit einer reduzierten Datensammlung arbeiten, um damit halt das Thema ein Stück weit zu umschiffen. Also ich will nicht sagen, dass ich die Regeln nicht einhalte, da bin ich absoluter Freund von, dass man diese Marketingregeln oder GDPR-Regeln halt absolut einhalten sollte. Und ich weiß, das wird sehr kontrovers diskutiert, weil einer muss das Risiko am Ende des Tages nehmen. Ja, aber ich stelle eher die Frage in den Raum, muss ich wirklich die komplette Bandbreite bespielen? Ja, muss ich auf jeder Plattform aktiv sein? Ja, wir sprachen vorhin schon privat, wenn ich das kurz sagen darf, im Vorgespräch, zum Beispiel über TikTok. Ja, muss ich als B2B-Unternehmen unbedingt auf TikTok präsent sein, um dort Daten zu sammeln, um mich da dann auch noch mit der Problematik zu beschäftigen, wie ich diese Daten erheben und weiterverarbeiten darf? Da kann die Antwort ja sein. Ja, auch da wieder, sie kann absolut ja sein. Aber ich kann mir halt auch überlegen, muss ich diesen Kanal auch noch zusätzlich haben, mir damit ein zusätzliches Problem reinholen, was mich wieder zusätzlich beschäftigt.
Erinnert mich so ein bisschen an die Medikamentenempfehlung unserer Kinderärztin bei meinem großen Sohn früher. Sie hat immer gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. vielleicht auch bei Daten.
Ja, absolut.
Finde ich einen guten Punkt. Der Punkt von deinen vier, der mich vorhin direkt hat lächeln lassen, es war der dritte. Ich habe, wenn ich es richtig auf dem Schirm hatte, das waren alte Gewohnheiten.
Ja.
Mag ich sehr, weil ich weiß auch, du bist auch immer in Unternehmen unterwegs gewesen, die hatten schon eine längere Historie. Und da ist das dann wahrscheinlich halt eben auch eine ziemlich große Hürde, wo man sich von außen vielleicht auch manchmal denkt, hä?
Ja, absolut. Also das das ist für einen Außenstehenden sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und noch schlimmer wird es dann, wenn du es, ich sag mal, fachfremden Personen versuchst zu erklären. Mhm. Ja, weil dann hört das Verständnis komplett auf. Aber andersrum gesprochen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja, das wissen wir alle. Und wenn ich einen funktionierenden Excel-Report habe, mit dem ich meine Funktion, meine Anforderungen erfüllen konnte, mhm, und jetzt kommt jemand, und das ist ja auch immer so, nichts ist perfekt, ja. Also ein CRM, was gelauncht wird, ist nicht perfekt, kann nicht alles abdecken, weil ansonsten ist es tot, bevor es gelauncht wird, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Ja. Das heißt also, es kommt imperfekt daher und will dann etwas ersetzen, was aus meiner Sicht ja schon perfekt ist. Natürlich kann es 1 Million andere Dinge, die mein Excel nicht kann, aber genau diese eine Sache, die ich gerne hätte, die kann es halt nicht. Ja. Ja. Und das meine ich mit alten Gewohnheiten. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass Unternehmen gesagt haben, das CRM, das ist doch was für den Vertrieb. Ja, das waren die Bereiche, die die P&L-Verantwortlichkeit hatten, also Profit-Loss-Verantwortung, die also sicherlich nicht der Vertrieb waren, aber am Ende den Vertrieb mit verantwortet haben und eigentlich steuern sollten. Ja, und die sagen, was soll ich mit CRM? Oder eben halt Manager, wie gesagt, die ganz klassisch sagen, mein Steuerungstool ist meine Excel und du kannst gerne CRM machen, aber am Ende der Woche trägst du die Sachen bitte trotzdem in meine Excel-Liste ein. Ja, und das ist das, was ich mit dem Verhalten meine. Ich gebe dir gleich auch die Antwort darauf, wie ich damit umgehen würde, aber das ist erstmal so der Punkt, den ich dort sehe, der ganz stark im Vordergrund steht.
Also fühle ich total, würde man jetzt als junger Mensch dazu sagen, weil das ist ja auch das tatsächlich, was wir erleben und das ist dann auch zum Beispiel, kommen halt eben die Wünsche an uns. Wir kennen es aus einem anderen Bereich, dass wir irgendwie Marketing-Reporting jetzt mit Google Data bzw. Looker Studio machen und gleichzeitig kommt dann die Frage, können wir daraus einen automatischen Excel-Export machen, der dann eine Mail generiert, weil diese Mail muss in diesem Excel-Report, soll das im Prinzip einfach nur an den Vorstand geschickt werden. Ja. Und einfach sagen, ja, weil bevor jemand von euch das dann wieder sich rauszieht und sowas, gucken wir, wie wir das automatisieren können. Wenn euch das die Ruhe verschafft, dass wir einfach dann im Hintergrund den guten Job machen können und nicht jedes Mal nachfragen, ich finde das im Reporting nicht, machen wir das einfach, damit es funktioniert. Mhm. Also wir kennen das mit dem Gewohnheitstier halt eben auch manchmal. Es ist manchmal ein bisschen schwer. Ich ertappe mich da selber auch bei und zwinge mich dann auch dazu, mal diese alten Gewohnheiten dann abzulegen. Mhm. Und ja, es hilft dann oft, wenn man alles halt eben in diesem einen Tool dann auch irgendwo mit hat. Mhm. So, jetzt aber wollen wir nicht zu sehr spoilern. Also jetzt will ich auch die Antwort nämlich da drauf haben. Jetzt wollen wir nicht irgendwie 20 Minuten weiterreden und dann gibt es die Antwort da drauf. Wie gehe ich damit um, wenn ich dann halt auch Stakeholder habe oder relevante Leute, die irgendwie in den Prozess mit integriert werden müssen, die sagen, ja, ich will das aber anders haben.
Natürlich auch da die Antwort ist, kommt drauf an. Aber ganz, ganz praktisch gesprochen, was ich wirklich, wirklich gerne mache, ist, ich suche mir einen Vertriebsleiter, mittleres Management, und einen finde ich immer, der einfach überzeugter CRMler ist, ja, der verstanden hat, was bringt es mir, wenn ich CRM habe, was bringt es mir, wenn ich meine Leute über CRM steuere. Und ich sage mal ganz salopp, die Sau treibe ich durchs Dorf. Ja, also das heißt, den Manager nehme ich und den schleife ich um die ganze Welt, wenn es sein muss, und stelle den überall hin und lasse ihn seine Geschichte erzählen. Ja, weil das ist auch so eine Sache, die ich wirklich gerne mache, dass ich also Vertriebstrainings, die machen wir im Duett.
Okay.
Ja, das heißt, also ich sag mal, ich als der Corporate Academical, der unterwegs ist, und dann halt der Vertriebsleiter, der wirklich einer von ihnen ist.
Mhm.
Ja, und das ist die Credibility. Ja, also ich kann natürlich viel erzählen und sagen, Corporate hätte gerne, wir möchten das und das und das. So, und dann drehen die sich um und machen, was sie wollen, was auch völlig nachvollziehbar ist. Ja, das ist kein
Sharing. Genau.
Aber wenn du halt einen dabei hast, der sagt, ja, ich verstehe deine Probleme und guck mal, so habe ich sie gelöst.
Ja.
Ja, ich verstehe deinen Ansatz, aber so machen wir das und es funktioniert. Ich verstehe, dass du wenig Zeit hast, die habe ich auch, aber so ist das. Ja, und das sind genau die Themen, mit denen man dann wirklich so einen Zirkel durchbricht, ja, und sagt so, jetzt nicht, ich sage dir theoretisch, wie es anders und besser geht, sondern einer von deinen, ja, der mag jetzt nicht in deinem Land sitzen, aber der hat dieselbe Rolle wie du oder eine vergleichbare Rolle, der macht es auch so. Das andere, was wir auch machen, und das ist ungleich schwerer, muss ich tatsächlich sagen, ist im Top-Management, was du gerade ansprachst, ja, wo man dann auf ein gewisses Reporting besteht, da gehen wir halt live rein und machen das Reporting dann live mit ihnen.
Mhm.
Also ich glaube, was häufig dann fehlt, ist, wenn man sagt, ja, ich habe dir hier dein BI aufgesetzt, lieber C-Level, und damit kannst du das jetzt machen und du solltest das immer live machen. Das in der Theorie funktioniert das schon, ja, und je nachdem, wie zugänglich die Person ist, machen die das auch, aber in der Erfahrung ist es dann eher so, dass es besser funktioniert, wenn man sagt, okay, ihr macht euer Meeting, wir setzen uns da rein und wir zeigen für euch die Zahlen und dann kann man das Schritt für Schritt übergeben. Ja, aber dass man eben beweisen kann im Meeting, dass es damit live funktioniert und ich eben nicht zurückgehen muss auf diese Excel-Daten oder PowerPoint-Snapshots oder was auch immer es alles so in der Welt gibt. Und das sind so die beiden Ansätze, weil auch da ganz häufig so ein Failpoint ist halt bei den Gewohnheiten, ja, auch im Top-Management. Ja, dass sie halt sagen, ja, CRM haben wir vorher nicht gehabt, hat da alles funktioniert, warum jetzt? So, und da muss ich es halt auch durchbrechen, weil natürlich diese Weisheit, die es im CRM immer gibt, ich muss das Top-Management abholen, die gilt natürlich. Ja, das ist steht völlig außer Frage. Ich kann ein solches Tool, was so einen krassen Einfluss auf die Arbeitsgewohnheit von zumindest mal Sales, Service und Marketing hat, nicht einführen gegen den Widerstand von oben. Also es wäre völlig illusorisch.
Ja. Was da jetzt so bei mir resoniert, ist ein hohes Maß an Empathiefähigkeit, den man braucht, um das Thema wirklich voranzutreiben. Klingt das irgendwie total doof, weil CRM ist ein technisches Projekt, wir reden über Daten, ne? So, also, Prozesse und Commercial Excellence. Aber im Endeffekt hast du gerade jetzt bei dem Thema alte Gewohnheiten das so für mich auf eine Empathieebene gezogen. Nämlich, wenn ich da jemanden hinhole, der die Sprache von den Vertrieblern spricht und denen erklärt, warum er persönlich davon profitiert, ist das was ganz anderes, als wenn du dann hier als Commercial Excellence-Onkel da vorbeikommst und sagst, das ist gut für uns als Unternehmen. Nee. Oder gleichzeitig ein C-Level zu verstehen, warum arbeiten die in Reportings? Warum? Die haben eine riesen Latte an Terminen irgendwie jeden Tag. Und dann zu sagen, jetzt fummel dich mal durch das BI-Tool. Nee, komm, wir machen das mal eben zusammen, und damit du das verstehen kannst und ich verstehe, was eigentlich deine Probleme sind. Also es ist halt einfach immer diese menschliche Komponente, um die richtigen Leute ins Boot auch zu holen.
100%. Und ich meine, du weißt, ich habe sowohl in DAX als auch NDAX-Unternehmen gearbeitet, also sag ich mal, auch bei den Großen. Und ich bin 100% bei dir. Ja, die haben 15 Minuten Taktung, 30 Minuten Taktung und beschäftigen sich mit allen möglichen Themen der Welt, was man sich so nicht vorstellen kann. Ich glaube, es ist sowieso mal spannend, wenn man so einen Tag shadowen könnte, ja, bei so einem C-Level. Dann versteht man erst, welche Verantwortung da wirklich hintersteckt. Ja. Aber ich, den Punkt finde ich absolut richtig, deswegen will ich da nochmal reinhaken. Deswegen kannst du halt nicht mit einer großen, langen Erklärung und du müsstest und du könntest und du solltest so und so, sondern du musst auf den Punkt ihnen zeigen, wie funktioniert es auf den Punkt und wie löst es auf den Punkt oder beantwortet eine Frage, weil sie halt auf den Punkt eben auch Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Ja, und da muss ich sie halt abholen. Und Empathie, finde ich, ist ein absolut wichtiger Punkt, aber ich möchte es vielleicht nochmal kurz ein bisschen drehen, weil für mich ist es absolut kein IT-Projekt. Ja, da wehre ich mich sogar gegen. Ja, weil natürlich führe ich eine Softwarelösung ein, aber die Softwarelösung, und das sage ich auch, also das ist immer das, was ich im Change treibe, ich sage den Leuten, okay, du musst das CRM nicht nutzen, aber du musst den Prozess folgen. Und du musst genauso effizient sein in dem Prozess, wie der das CRM nutzt. Das ist deine Wahlfreiheit, die du hast. Ja, das ist natürlich ein bisschen hart, ja, kann hart empfunden werden, aber darum geht es am Ende des Tages. Und deswegen komme ich halt auch von der Commercial Excellence Brille. Ja. Das heißt also, wir haben eine Vision davon, wie das Unternehmen morgen funktionieren sollte, ja, wie die Prozesse funktionieren sollen, wie es ideal typisch abläuft. So, und das kann man natürlich jetzt dann im ganz Kleinen mit einer Stoppuhr und was weiß ich, ja, alles messen oder bewerten, ja, und kann die Leute dagegen stellen und kann sich den ganzen lieben langen Tag mit dem Betriebsrat rumschlagen, wenn man möchte. Nein, sollte man natürlich nicht tun. Aber der Punkt ist natürlich valide, ja. Also ich rede darüber, wie mache ich Veränderungsprozesse im Unternehmen. Ja, wie verändere ich die Arbeit der Leute so, dass am Ende, du hast darüber gesprochen, ja, Vertrieb, Umsatz, natürlich geht es darum, dass irgendwo der Nutzen für das Unternehmen steigt. Ja, ob jetzt mehr Umsatz ist oder weniger Kosten, ja, indem ich effizienter Prozesse ausführen kann. Am Ende dreht es sich darum, und ich sage mal ganz ehrlich, bei einem Wirtschaftsunternehmen sollte es sich immer darum drehen, egal in welcher Funktion.
Ja, bitte.
Ja, und von daher dieses Veränderung, ja, ist ein Projekt, was ich dort treibe. Und da hilft es natürlich, mit Empathie vorzugehen, weil ich die Leute eben dort angreife, im Grunde, wo sie ihre Komfortzone haben. Ja, weil das ist ja ihres. Ja, wie ich morgens zur Arbeit komme und meine Abläufe dort mache, das ist ja was ganz Eigenes. Gerade wenn ich länger im Unternehmen bin, ja, und jetzt will einer von außen mir sagen, wie ich es anders und besser machen soll. Ja, wer lässt sich denn schon gerne sagen, dass man jemand was falsch macht? Ja, weil niemand von falsch spricht. Ja, also gerade beim Change, niemand spricht von falsch, sondern von besser. Ja, sonst hätte man ja direkt verloren. Aber das ist natürlich der Punkt. Also wir wollen Gewohnheiten im Unternehmen verändern, verbessern. Und um das zu unterstützen, das ist für mich ganz wichtig, der Punkt, um das zu unterstützen, nehmen wir ein Tool. Aber wir könnten auch, wenn es theoretisch möglich wäre, diesen Prozess analog leben. Ja, nur das Tool macht es halt deutlich effizienter. Und da gebe ich dir noch eine Anekdote aus dem Business. Eben, der gesagte Vertriebsleiter, den ich um die ganze Welt geschleppt habe, der hat bei seinen Leuten das CM-Reporting, ja, also das, die Besuchsberichte, das Thema bei seinen Leuten, relativ klar und einfach umgesetzt. Er hat gesagt, pass mal auf, jeder, der es im CRM pflegt, kriegt von mir alle 2 Wochen einen Termin eingestellt und ich spreche mit dir über die wichtigsten Dinge. Jeder, der es nicht im CRM pflegt, hat mit mir Freitagnachmittags um 5 Uhr einen Termin. Da können wir uns dann gerne darüber austauschen, was du diese Woche gemacht hast, weil ich weiß es ja nicht. Ja, aber er ist halt Freitagnachmittags um 5 Uhr, was in der Regel für die meisten Menschen unkomfortabel ist. Ja, aber so, es steht dir frei.
Ja? Ich mag den Ansatz sehr. Das ist sehr fair, finde ich.
Ja, siehst du.
Also jeder hat seine Chance.
Genau.
Ja, ist auch die Frage, ne? Wie viel Sog, wie viel Druck, um das Projekt einzuführen. Wenn du halt den Vertriebsleiter um die Welt schleppst, das erzeugt Sog, dass die Leute haben, so, der ist ja super erfolgreich damit, das will ich auch haben. Genau. Und am besten, ich will auch auf den Podest gestellt werden, dass der Patrick sagt, guck mal, der macht das richtig, richtig gut. Weil ich meine, das hat dem ja richtig viel Visibility gegeben, wahrscheinlich auch im C-Level. Also ich meine, für seine Karriere war es wahrscheinlich nicht so hinderlich. So. Und gleichzeitig, wie viel Druck muss ich ausüben bei den Leuten, wo Sog nicht funktioniert?
Ja. Und es ist immer eine Mischung, ja. Also bei jeder Tool-Einführung, ja, es kann ein neues HR-Tool sein, egal was, ja. Du wirst immer eine Gruppe haben, die du nicht erreichen kannst, ja. Egal wie viel Communication, Change, Empathie du treibst, ja. Es wird immer eine Gruppe geben, die, ohne dass du was tust, schon on board ist, ja. Und dann gibt es eine Gruppe, die du durch den normalen Change-Prozess treibst, ja, und die du damit abholst. So, mit allen dreien musst du dich beschäftigen. Aber das ist, wie gesagt, bei jedem Projekt, was du hast, ist das immer so. Muss natürlich hoffen oder daran arbeiten. Hoffen ist vielleicht das falsche Aussage, aber hart dafür arbeiten, dass das, was du erstellst, was du schaffst, ja, eine möglichst breite Gruppe schon erreichen kann.
Wie wir die nicht direkt rausspringen, besser abholen, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben noch einen vierten Punkt und das war einen, den ich super einleuchtend finde, so dieses Betrachtung als Projekt, so als, sage ich mal, Fallstrick. So, das heißt, du hast gerade irgendwie das Beispiel genannt, so es ist jetzt ein IT-Projekt und wenn das Projekt beendet ist, also das CRM ist jetzt da, kann jetzt von allen genutzt werden, dann ist auch die Person, die es implementiert hat, ist ja schon quasi redundant.
Ja, absolut. Also ich kenne das als Beispiel, ja. Also Unternehmen, die dann kurz nach einem Go-Live von einem CRM die Stelle einfach wieder abschaffen. Ja, oder die Stelle entsprechend degradieren, dass sie halt eine Support-Funktion in der IT ist, was vorher ein CRM-Leiter war, der irgendwelche Prozesse halt neu gezeichnet hat und so weiter. Also das gibt es in der Praxis leider, halte ich für völlig falsch, weil eben das eigentliche CRM startet nach dem Projekt. Ja, das Projekt versucht erstmal, das Tool dort ins Unternehmen zu bringen, aber mit den, wie auch immer man sie da nennt, Key-Usern zum Beispiel, ja, die man dort findet, muss man das Ganze ja irgendwo am Leben halten. Und wir sitzen ja hier gerade in Köln, ja, kann ich ja sagen. Und wir nehmen kurz nach der Gamescom auf und da vielleicht einfach mal eine Analogie zu nehmen aus der Gaming-Branche. Wenn ich jetzt ein Spiel nehme und ich entwickle es bis zur Perfektion, ja, dann ist der Entwickler längst pleite, bevor er auch nur den ersten Euro gesehen hat.
Mhm.
Das heißt, was macht die Gaming-Branche? Ja, wir nehmen Anno 1800, ja, ist ein deutsches Spiel, ja, relativ erfolgreich, Aufbaustrategie-Spiel. Und was haben die gemacht? Die haben, da kommt bald übrigens ein Nachfolger, der wurde auf der Gamescom angekündigt, aber es ist nicht unser Thema. Naja, also sie haben das Spiel in einer Basisversion rausgebracht, ja, und haben jetzt über, ich weiß gar nicht, 4, 5, 6 Jahre haben sie DLCs entwickelt. Also Downloadable Content, ja, also Erweiterungen für das rausgemacht. Und mittlerweile, wenn du die beiden Versionen miteinander vergleichst, das sind 2 unterschiedliche Spiele. So, jetzt zurück zur CRM-Welt. Ja, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, ich bin kein Freund von diesem MVP-Gedanken, ja, also Minimum Viable Product, aber am Ende muss ich so etwas schaffen. Ja, also ich muss ein funktionsfähiges Produkt erschaffen, was schon mal einen Need bedient. Ja, wir sprachen ja vorhin über die Probleme, also ich habe einen Need, ja, der muss bedient werden. Das sollte ich schon entwickeln. Das sollte ich dann aber halt auch rausbringen, ja, und möglichst viele Nutzer schon damit abholen können. So, und dann muss ich es halt weiterentwickeln und weitere Bereiche abdecken. Und das ist ja auch der Klassiker im CRM. Haben wir ja vorher auch gesagt, ich starte im Marketing oder ich starte im Vertrieb, dann bringe ich die andere Seite rein, dann bringe ich den Service rein, dann bringe ich irgendwann mal das ERP rein. So, das sind typische Entwicklungsschritte, die ich mache, weil der Big Bang einfach zu teuer, zu lange, zu behäbig und der Change dann auch viel zu groß ist, als wenn ich es eben häppchenweise mache. So, jetzt aber zurück zu unserem Punkt. Wenn ich nach dem Go-Live im Grunde die Organisation rausschmeiße, die dafür verantwortlich ist, all dies zu tun, wie komme ich denn dann weiter voran? Und die Antwort ist gar nicht. Ja, die Antwort ist dann, die Key-User, ja, auch die im Unternehmen die verändern sich. Ja, die wachsen, kriegen eine neue Rolle, die gehen in Elternzeit oder verlassen das Unternehmen oder was auch immer, ja, sind auf einmal nicht mehr verfügbar. Das heißt, ich muss neue Key-User antrainieren. Ja. Wenn da niemand ist, der das tun kann, habe ich auf einmal weniger Key-User. Habe ich weniger Key-User, kann der User keine Fragen beantwortet kriegen und so weiter und so fort. Und ich komme halt in so eine Todesspirale rein, ja, die am Ende dazu führt, dass ich in 5 Jahren auf einmal ein neues CRM-Projekt habe, weil es lag an der Software.
Ja, sowieso. Also ja, es gibt sicher ein paar CRMs, wo das der Fall ist, aber bei den meisten würde ich einfach sagen, nee, das ist tatsächlich, das Problem liegt woanders. Du hast jetzt quasi auch schon meine eigentlich Anschlussfrage, wie kriege ich denn eigentlich die Adaptionsrate hoch, relativ gut beantwortet. Das heißt, ich muss im Endeffekt, wenn ich es jetzt richtig von dir mitgenommen habe, dafür sorgen, dass ein signifikantes Problem erstmal gelöst wird, damit die Leute merken, okay, das ist irgendwie cool, und dann iterativ weiterentwickeln auf Basis von den Needs, von den Herausforderungen, die Leute haben, und nicht genau ein Riesenprojekt draus machen. Also wenn ich jetzt auch überlege, wir haben jetzt, glaube ich, wahrscheinlich bei uns seit 7, 8 Jahren HubSpot im Einsatz, bei uns in der Agentur, und wenn ich da jetzt reinschaue, ich meine, das Tool an sich hat sich weiterentwickelt, aber was wir für ein Monstrum an Workflows, an Prozessen, Strukturen, an Tools, die wir angedockt haben, damit wir die Konnektivität haben, was sich da aufgebaut hat, wenn wir das so 1:1 für den Kunden jetzt umsetzen müssten, wäre ein Projekt über Monate, wirklich, wo Leute Vollzeit Monate mit beschäftigt wären, und es würde komplett am Need des Kunden vorbeigehen, weil deren Anforderungen halt und die andere sind. Genau. Deswegen lieber klein starten und dann größer werden, wäre das jetzt so, wie ich das mitgenommen habe. Was auch dann hilft, dass die Leute irgendwie mehr Bock darauf haben, weil sie nicht so überfordert werden damit.
Ja, absolut, absolut. Also deswegen überlegt bei euch, dass das Vanilla-CRM, was ihr hattet dann vor 7, 8 Jahren, verglichen mit heute, allein schon, wie du es bedienst. Ja, das sind wahrscheinlich Welten, ja, an Unterschieden, und das muss eben verstanden, trainiert werden. Und das ist halt ganz häufig so, was du jetzt gerade sagtest, das ist ein schönes Beispiel, die ganzen Workflows, die ihr dann geschaffen habt. Das ist ja eben genau diese Prozessweiterentwicklung und dann natürlich irgendwann Automatisierung, die man erreichen möchte. Mhm. Aber ich kann da halt, oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich von 0 auf 100 springen kann in der Legacy. Natürlich, wenn ich Software-as-a-Service-Unternehmen gerade gegründet, ja, dann kann ich das alles auf einem Whiteboard schön aufmalen und kann direkt damit starten. Wunderbar. Nur wie gesagt, ich spreche da über eine völlig, völlig andere Industrie. Mhm. Und was für mich bei diesem Post-Go-Live ein wichtiger Punkt ist, du sprachst gerade Weiterentwicklung. Natürlich im Consulting-Sprech, ja, sollten wir erst die Low-Hanging-Fruits machen. Ja, selbstverständlich. Aber für mich der viel wichtigere Punkt und auch gerne da als Anekdote, wenn ich dann eben diese Schulung gemacht habe, ja, mit dem Team. Ich habe immer gesagt, du merkst es ja jetzt auch schon hier, ich kann viel reden, ja. Und ich sage dann auch immer den Leuten dort, ich bin der CRM-Prediger, ja, weil ich kann den ganzen Tag zu euch über CRM reden, wenn ihr mich nicht stoppt, ja. Das mache ich natürlich dann im Spaß, ja, aber so ist es halt. Also du brauchst jemanden, wie bei jedem anderen Thema auch, ja, der als Advokat für das Thema auftritt, ja, und das Thema eben am Leben hält und in den Köpfen der Leute hält, eben idealerweise positiv besetzt. Mhm. Ja, und das, darum geht es halt Post-Go-Live, ja, dass ich eben halt auch weiter für das CRM werbe, weil es werden immer neue Leute dazukommen, es wird immer zu Problemen kommen, es wird immer neue Funktionalitäten geben, es wird nicht immer nur straight nach vorne gehen, ja, man wird auch mal einen Schritt zurück machen oder mal einen Schritt zur Seite machen, man wird auch mal irgendwelche Dinge ausprobieren, experimentieren hier und da, ja, und da wird auch mal was schief gehen. Und deswegen muss ich da halt ein positives Momentum irgendwo aufrechterhalten. Und das ist das, was ich, na, du sprachst vorhin über den CEO, der uns vielleicht zuhört. Ein Thema, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, ist, dass ich für die Zeit nach dem Go-Live ein Konzept brauche, wie ich den Change begleite. Aber da, vielleicht noch als letzter Satz dazu, das ist für mich nicht auf CRM beschränkt. Mhm. Ja, das ist für das neue HR-Tool, das neue BI-Tool, egal welche Tools ich habe, die meine Prozesse unterstützen oder im schlimmsten Fall, im besten Fall, verändern, ja, brauche ich dieses Change Management. Und das ist vielleicht noch ein Punkt in meiner Erfahrung, das wird häufig sehr inselhaft betrieben. Mhm. Ja, also ich habe das CRM-Change-Team, ich habe das BI-Change-Team, ich habe das HR-Change-Team, ja, ich habe vielleicht irgendwo so eine Academy, aber irgendwie konzentriere ich da meine Change-Aktivitäten nicht in so einer Academy. Also das ist das, was ich eher häufigere sehe, dass der Change dann aus einem lokalen Team getrieben wird, weil dieses Team halt versteht, mein Thema wird sterben, wenn ich es halt nicht vorantreibe, aber es nicht aus, sag ich mal, unternehmerischem Kontext gesehen wird, dass man sagt, naja, vielleicht brauchen wir eine Abteilung, die wirklich Change übergeordnet macht. Mhm. Ja, und da, wo wir dann, ich meine, du bist ja auch auf vielen Konferenzen unterwegs, wo man das mal hört, dass es gemacht wird, das sind dann schon Augenöffner, ja, das Unternehmen, das wirklich professionell angehen. Also von daher, das wäre vielleicht nochmal ein Tipp, den ich mitgeben würde, das wirklich vorzusehen, weil das ist der eigentliche Gamechanger. Nicht, ob ich Salesforce, HubSpot, SAP, Microsoft, wen wir noch alles als Werbepartner haben wollen, hier nennen wollen.
Ich finde es ein super Punkt, dass du den sagst, jemand, der einfach laufend dafür auch wirbt, das Thema positiv besetzt und vor allen Dingen, ich bin kurz gezuckt bei dem Thema positiv besetzt, weil alles, was schlecht läuft, was nicht funktioniert, wo Leute unzufrieden sind, das übernimmt der Flurfunk, da braucht ihr gar nichts machen. Also das kriegst du, glaube ich, auch in jedem Unternehmen mit, die dann irgendwie drüber abkotzen. Also die Rolle braucht nicht übernommen werden, sondern da brauchen wir halt eben ein Korrektiv, was halt eben auch wirklich dann auch die Autorität hat, wirklich so diesen Advokaten spielt und immer wieder diese Erfolgsgeschichte mit reinspielen, damit es auch wirklich irgendwie positiv besetzt werden kann. Das ist halt eben auch wieder ein bisschen Empathie, ein bisschen Psychologie, kommen wir auch nicht drum rum. Boah, ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind ganz schön fortgeschritten. Ich möchte aber, wir müssen einfach dann nochmal einen Podcast aufnehmen, wo wir nämlich bei, du hast nämlich die Tools angesprochen, wie finde ich eigentlich das richtige Tool? Und wenn ich mit Salesforce unzufrieden bin, wird HubSpot dann mein Problem lösen? Spoiler nach dem, was wir im Vorgespräch hatten. Nein. Warum? Machen wir dann beim nächsten Mal. Aber genau. Ganz wichtigen Punkt möchte ich noch mit reinnehmen. Und zwar ist es die kaufmännische Seite. Also CRM ist kein Kostenblock, sondern eine Investition, nehme ich einfach mal als These jetzt hier mit rein. Und ich hoffe, du springst bei dieser These mit auf, sagen wir mal.
Aus meiner Sicht 100%. Ja. Und die Frage ist ja auch, also eine Frage, die ich auch häufig höre, ist, wie messe ich denn dann den Erfolg eines CRMs? Ja, weil, wie gesagt, also größerer Mittelständler, siebenstelliger Betrag, gar kein Problem. Konzern, achtstelliger Betrag, auch gar kein Problem für so ein CRM. Ja, also da sprechen wir schon über Summen. Aufgehangen am Umsatz, auch wieder irrelevant fast, ja, aber trotzdem erstmal, wenn man die Zahlen sieht, da wird schon ein bisschen Geld bewegt, ja. So, was kriege ich dafür? Ja, und das ist immer die große Frage. Und natürlich gibt es da irgendwelche Excel-Sheets, die ich ausfüllen kann, wo ich irgendwelche Annahmen treffen kann. Und dann kommt da so ein Business-Case zusammen. Ja, sowas kann ich machen. Das muss ich gegebenenfalls auch machen, gerade wenn es eine Investition ist, ja, um das entsprechend zu begründen. Aber auch da, ich komme zu dem Prediger zurück, am Ende ist es vielleicht eine Glaubenssache. Ja, ich muss schon daran glauben. So, und warum sage ich das? Wenn ich CEO vom Unternehmen bin oder Vertriebsleiter oder Marketingleiter, so, dann sollte ich ja ein gewisses Verständnis über meine Organisation haben. Ja, und jetzt lass uns mal den Servicebereich vielleicht nehmen. Ja, also wenn ich jetzt den Servicebereich leite, ich habe da, was weiß ich, sagen wir mal 100 Leute im Service sitzen, ja, die sich mit Kundenproblemen beschäftigen, welcher Art auch immer. Und ich mache das im Moment ohne ein Tool. Mhm. Dann würde ich jetzt mal postulieren, mache ich das relativ ineffizient. Mhm. Ja, so, und da kann ich jetzt natürlich für ein CRM irgendwelche Cases zusammenrechnen. Aber jedes CRM, jedes, sage ich jetzt, wird das besser machen, als das Team das heute macht. Mhm. So. Und an dem Punkt setze ich halt an. Ja, so. Und wenn wir dann jetzt mal über den Punkt hinausspringen, was es an Geld kostet und so weiter, und ich habe den Go-Live gemacht, ich bin da. So, dann messe ich als erstes erstmal, wie viele Anfragen kriege ich denn überhaupt von den Kunden? Weil das konnte ich vorher gar nicht messen. Mhm. Ja, das heißt, ich kriege überhaupt erstmal einen Wert, der mir ermöglicht zu sagen, okay, das so viele Kundenprobleme haben wir. So, dann habe ich daneben den Wert stehen, wie viele Mitarbeiter habe ich denn? Ja, und kann dann erstmal bemessen, passt das irgendwo zueinander? Erstmal aus meiner eigenen Sicht. Ja, ich muss ja noch gar nicht sagen, ich muss da aufbauen, abbauen, sondern erstmal so, wie passt das überhaupt? Das konnte ich vorher gar nicht. Mhm. Ja, und jetzt kann ich zu dem Manager gehen. Bei 100 Leuten habe ich ja noch irgendwelche Manager-Level dazwischen. Ja, und kann halt sagen, du, wie sieht das denn jetzt bei dir aus? Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, nutze ich CRM oder nicht? Ich stelle dem Manager die Frage so oder so. Ja, und mit CRM kann er sie dann beantworten und kann sagen, ja, hier, wir kriegen am Tag, was weiß ich, 500 Fragen. Und jetzt kann ich dir auch sagen, innerhalb von 24 Stunden haben wir 99% davon beantwortet oder auch nicht, was auch immer, ja, ist dann nachher die KPI. All das kann ich jetzt mit einem CRM auf einmal transparent machen und belegen. Mhm. Und natürlich kann ich dann in einem weiteren Schritt überlegen, wie viele Mitarbeiter bräuchte ich denn, um diese Anfragen zu beantworten oder was? Sind vielleicht 48 Stunden auch ausreichend, um den Kunden zu antworten oder so das Amazon-Erlebnis? Nein, ich will die Antwort innerhalb von 5 Minuten haben. Ja, ist das die Erwartungshaltung? So, das kann ich jetzt dann anfangen. Dann sind wir bei Commercial Excellence. Da kann ich jetzt anfangen zu optimieren. Ja, in die eine Richtung, in die andere Richtung. So. Und was wir dann ganz gerne machen, ja, habe ich gemessen und vielleicht noch einen Schritt zurück. Als erstes messe ich mal, loggen sich die Leute überhaupt ein? Ja, das ist vielleicht mal so der allererste Schritt.
Schon erschreckende Statistik.
Ja, genau. Aber damit fängt es an. Der zweite Schritt ist dann halt vielleicht, Kommen die Tickets wirklich als Tickets an oder kommen noch weiterhin E-Mails an? Ja, das kann ich auch anonym messen. Ja, also könnte ich den zweiten Schritt machen. So, aber so habe ich dann Schritt für Schritt verschiedene KPIs aufgebaut, ja, ohne was zu tun. Das bringen die Tools mir mit. Ja, und ich kann auch einmal einen Bereich Service, ja, der sicherlich Kosten produziert und in idealer Weise natürlich auch zur Zufriedenheit und zum Wachstum beiträgt, kann ich auf einmal transparent machen. So, und muss ich da jetzt eine Zahl, also das ist für mich so eine Art Basisfunktion, ja, also ich brauche ja auch ein Tool, um Gehälter zu zahlen oder so. Ja, also deswegen bin ich da nicht so ein Freund von ganz hart zu sagen, ja, wenn ich jetzt CRM einführe, dann steigt mein Umsatz um 0,375% in diesem Bereich. Und ich gehe jetzt nochmal kurz in dem Service-Beispiel bleibend, einen Schritt weiter. Ja, was ich auch schon mal gemacht habe, ist dann, wenn ich das dann, also die User loggen sich ein, ich habe die Tickets wirklich als Tickets, nicht als E-Mails. Ja, ich habe okay KPIs, ja, also aus Wahrnehmung der Serviceleiter, das funktioniert alles ganz gut. Ja, also nicht zu viele, nicht zu wenig, nicht zu viele Leute, nicht zu wenig Leute und so weiter. Ich bin in einem ganz okayen Umfeld. Dann kann ich anfangen, in den Prozess reinzuschauen. Ja, dann kann ich Process Mining betreiben, ja, und kann halt sehen, in welchen Fällen, ja, innerhalb der Subgruppen brauchen Tickets dann länger und kann da dann anfangen zu optimieren. Ja, und kann da dann Roadblocks entfernen. Zum Beispiel, dass es für vielleicht eine gewisse Problemkategorie beim Kunden im Second oder Third Level gar keine Person in diesem Bereich gibt. So, und dann komischerweise dauern da die Tickets immer 90 Tage, bis sich halt irgendwann einer mal erbarmt, so ein Ticket doch aufzugreifen oder ich es 18 Mal umgeroutet habe. Ja? Aber das sind dann halt Dinge, wo ich das Unternehmen wirklich optimieren kann. Nur will ich das, bevor ich so ein Projekt habe, aufschreiben und wissen, das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, sondern das ist für mich dann eben diese Journey, die ich aufzeigen kann, wo man ein Unternehmen optimiert.
Okay, also so im Prinzip, so mein Gedanke dazu ist dann jetzt, ich kann nicht den ROI auf Vor- und Nach-CRM-Einführung messen, sondern durch die CRM-Einführung habe ich erstmal diesen Nullpunkt, von dem aus ich optimieren kann und sagen, ab jetzt wird es besser. Und nach der Einführung, nachdem wir die Projektimplementation hatten, standen wir da. So, und jetzt ein Jahr später stehen wir da und da konnten wir halt eben bestimmte Dinge optimieren, die wir vorher noch nicht mal in der Sichtbarkeit, noch nicht mal in der Transparenz hatten. So, das heißt, so, ich führe jetzt Salesforce ein und habe danach dann x Prozent mehr Umsatz. Unwahrscheinlich, aber ich kann von nach der Einführung 12 Monate später sagen, welche Sachen jetzt besser laufen, wo ich dann vielleicht in dieser Spanne mehr Umsatz gemacht habe, aber nicht vor der Einführung.
Genau, oder nimm ein schönes Beispiel. Du hast Lost Opportunities, ja, also Projekte, die warum auch immer verloren gegangen sind. Da gibt es natürlich die man bewusst verloren hat. Ja, man war im Preiswettbewerb und man wollte den Preis, konnte den Preis nicht mitgehen. So, aber das sind ja Analysen, die waren vorher recht hemdsärmlich. Ja. Ich komme noch aus einer Zeit, als ich Vertrieb gemacht habe, da kamen Anfragen per Fax. Ja, und da hat man auch auf dem Fax hat man seinen Preis draufgeschrieben und seine Konditionen, seine Incoterms, was auch immer, und hat das Fax zurückgeschickt. Ja, das heißt, da gab es bei jeden Tag beim Vertriebsleiter gab es einen Stapel an Faxen, ja, der Vertriebsleiter durchgeguckt hat, sortiert hat und dann Rückfragen draufgeschrieben hat. So, das kann ich halt in einem kleineren Umfeld kann ich das machen. Mhm. Ja, aber skalierbar ist das natürlich nicht. So, ein CRM liefert mir halt auch da die Möglichkeit, Lost Order Analysis zu machen, um dann eben auch da wieder zu verbessern. Ja, brauche ich bessere Produkte? Brauche ich schnellere Angebote? Bin ich vielleicht grundsätzlich zu teuer? Das kann ja auch ein Thema sein. Und zu teuer heißt ja im Grunde, mein Leistungsversprechen überwiegt nicht die Preisdifferenz. Ja, also absolut einfach nur 1000 ist mehr als 999, sondern das Delta, ich habe nicht genug Mehrleistung für das Delta, dass der Kunde sagt, er ist bereit dafür zu bezahlen. Oder das andere Produkt, andersrum gesprochen, ist gut genug für den Job. Ja, also vielleicht habe ich eine Mehrleistung, aber der Kunde braucht sie gar nicht. Ja, und deswegen bin ich da wieder, sorry, dass der jetzt springt, da siehst du den Vertriebler in mir, komme ich wieder ganz zurück zu dem Problem lösen oder Problem verstehen, wenn ich mit dem Kunden spreche und der Kunde sagt, hör mal, ich brauche nur eine absolute Basislösung, ja, und ich komme mit meiner High-End German Engineering-Lösung um die Ecke, dann wird das nicht funktionieren. Aber das ist eben der Punkt, wo ich mir Vertriebskapazität sparen kann, wo ein CRM mir das sehr, sehr schön transparent machen kann. Wenn ich dieses Problem sauber dokumentiert habe und dann trotzdem weitergehe, kann ich in der Postmortem-Analyse machen, sehen, da hätten wir stoppen sollen und beim nächsten Mal, ja, bei so einer Go-No-Go-Decision oder was auch immer man so im Unternehmen hat, kann ich an dem Punkt sagen, warte mal, wir lernen jetzt mal aus der Vergangenheit, das machen wir besser nicht. Mhm. Und das sind eben aus meiner Sicht ganz klare, einfache Benefits. Jetzt könnte man natürlich noch 3 Stunden über Benefits von CRM sprechen, aber die ich in so eine ROI-Analyse sehr, sehr schwer nur unterbringen kann.
Mhm.
CRM ist kein Tool, CRM ist kein IT-Projekt, CRM ist die Basis oder das Rückgrat für Commercial Excellence. So, darüber habe ich jetzt mit Patrick Schwarz gesprochen und wir haben ich nenne ihn jetzt mal ganz liebevoll den Prediger für die Einführung und für die intensive Nutzung von CRM, weil ich meine, CRM wird tatsächlich aus meiner Erfahrung sehr oft als IT-Projekt betrachtet. Und ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe, warum das nicht der Fall ist. So, Patrick hat schon eine ganze Reihe an CRM-Projekten in seinem Leben durchgeboxt und hat eine ganze Reihe an Erfahrungswerten auch gesammelt in der Vergangenheit. Warum haben CRM-Einführungen nicht funktioniert und hat es dann halt eben gedreht und hat es dann trotzdem geschafft. Was wir mitnehmen können, ist definitiv, es ist nicht die Frage des Tools, nicht zwangsläufig, kann aber, die Probleme liegen meistens woanders. Nämlich, er hatte vier Punkte genannt. Erstens war es die fehlende Vereinbarung. Also, wozu mache ich das überhaupt? Wer muss alles mit ins Boot geholt werden? Die Leute richtig abholen. Mit wem spreche ich denn auch wozu führe ich überhaupt das ganze Thema ein? Warum beschäftige ich mich mit CRM? Wenn das nicht geklärt ist, wird es nicht funktionieren. Also ein riesen Roadblock, der oft auftritt. Zweiter Punkt und extrem oft unterschätzt ist das Thema Daten und Datenqualität. Also klar, du kannst alle Daten, die du in den letzten 120 Jahren gesammelt hast, da reinkippen, bringt dich aber nicht weiter. Also die richtigen Daten reinzubringen, damit du Daten nutzen kannst, um datenbasiert Entscheidungen zu treffen. Ansonsten bringt dir das CRM auch nichts, weil ein CRM, was ohne Daten arbeitet, ist kein CRM. Kommen wir gleich nochmal zu auch. Nächster Roadblock, den ich sehr spannend, sehr charmant fand und der eine ganze Reihe an Erinnerungen bei mir hochgeworfen hat, ist das Thema alte Gewohnheiten. Also das heißt, Leute haben, wenn je nachdem, wie lange sie in einem Unternehmen oder in ihrer Tätigkeit sind, natürlich gewisse Routinen, Gewohnheiten aufgebaut und die müssen dann auch zum Teil durchbrochen werden. Und dabei ist es wichtig, auch Advokaten im Unternehmen zu finden, die helfen zu erklären, warum es gut ist, dass man da jetzt was ändert und zu verstehen, warum hängen die Leute an den Gewohnheiten und wie können wir das Ganze dann halt eben auch für sie zum Besseren machen und nicht einfach sagen, eure Gewohnheiten sind doof, ihr müsst das jetzt anders machen, das wird zu Reaktanz führen, sondern halt irgendwie die Leute mitnehmen, verstehen und dann ihnen bessere Lösungen zeigen. Zur Not setzt ihr euch mit denen wirklich 1:1 hin mit einem C-Level und zeigt denen, wie sie bessere Daten kriegen, um auf Basis besserer Daten bessere Entscheidungen zu treffen. Also versteht einfach die Welt der Leute und helft ihnen dann damit. Das ist eine Riesenhürde, die auch ganz wichtig im Bereich der Adaptionsrate ist, was auch in den nächsten Punkt mit gut reinspielt. Also dieses Betrachtung als Projekt oder als fortlaufender Prozess. CRM ist kein Projekt, wo du dann den IT-Leiter, der das implementiert hat, anschließend rausschmeißen kannst, weil es ja jetzt da, sondern nach dem Start von CRM geht ja die Arbeit erst richtig los, die Nutzung geht dann richtig los. Ich meine, das R steht ja für Relationship. Also es ist ja wie wenn du vor dem Traualtar sagst, so, und jetzt bin ich mit der Ehe durch, weil ich habe jetzt gerade geheiratet. Nee, ist ja genau das Gleiche. Im Endeffekt, du musst ja, ab dann fängt ja die richtige Beziehungsarbeit erst an. Und dementsprechend da die Leute mitholen und die Adaptionsrate hochzuhalten. Und dafür musst du es auch so niedrigschwellig wie möglich machen. Wenn du halt eben denen so ein riesen Cockpit da hinsetzt und die sind völlig überfordert, funktioniert das nicht, sondern mach es in einem iterativen Prozess, auch MVP als Beispiel, magst du, glaube ich, nicht so sehr irgendwie, aber im Endeffekt mach es leicht und mach es dann immer besser auf Basis von dem, was die Leute brauchen. So, und damit kannst du halt die Adaptionsrate hochhalten. Du hast auch so vorhin so schön gesagt, CRM ist ein Explorationsprojekt, was du nicht von Tag 1 an komplett durchplanen kannst, sondern vieles passiert im Laufe des Prozesses. Du lernst im Laufe des Prozesses, unter anderem auch, das passt ganz gut zu einem ganz wichtigen Punkt, den ROI von CRM. Du kannst nicht sagen, so vor und nach Salesforce, ja, 10% mehr oder HubSpot oder SAP, whatever, 10% mehr Umsatz, sondern du lernst auch erstmal, was du nicht wusstest und du verstehst gewisse Intransparenzen und wie kannst du diese lösen, um dann besser zu werden. Also CRM ist die Basis, dass du wirklich Commercial Excellence machen kannst, dass du dein Unternehmen in allen Bereichen optimieren kannst, um ein besseres Kundenerlebnis zu machen und das führt dazu, dass du mit den glücklicheren, zufriedenen, erfolgreicheren Kunden halt selber erfolgreicher wirst. So, das war jetzt Und das, was ich mitgenommen habe, ich habe noch eine riesen Latte an Fragen an Patrick, die wir nicht besprochen haben. Unter anderem, wie finde ich das richtige CRM? Wie gehe ich denn wirklich prozessual vor? Was sind denn diese einzelnen Schritte von der Idee, ich könnte ein CRM gebrauchen, über den Auswahlprozess bis zur Implementierung etc. Und wie kriege ich das durchgedrückt und wie mache ich noch einen International Rollout? Und können wir das nicht alles jetzt mit KI machen? Das sind alles Fragen, die ich noch an ihn habe, die ich ihn dann hoffentlich bei einer anderen Gelegenheit erstmal stellen kann. Wichtige Frage jetzt, habe ich in der Zusammenfassung irgendwas Wichtiges noch vergessen?
Ich glaube nicht. Vielen Dank erstmal, dass du so aufmerksam zugehört hast und das jetzt für die Hörer so schön zusammengefasst hast. Also für mich, CRM ist halt kein Tool, was man einführt und dann abhakt. Ja, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Und es ist halt ein Tool, was eine andere Tätigkeit erstmal nur unterstützt. So, und für mich ist es halt dann, bleiben wir bei der Spielanalogie von vorhin, ja, es macht nur Sinn, wenn die Leute es auch spielen. Ja, ansonsten bringt es mir nichts.
Ja.
Ja, also das heißt, wenn es Teil des Alltags wird, ja, so wie telefonieren oder E-Mail schreiben oder früher die Faxe halt, ja, um das auch nochmal aufzugreifen, dann kann CRM wirklich seine Wirkung auch erst entfalten. Und eben, wie vorhin schon gesagt, bei der Spielanalogie, es wird nur besser, wenn ich es halt über die Jahre weiter pflege, weiter mit Content versorge und auch da bleibe ich jetzt in der Spielanalogie, wenn ich der Community meinen entsprechenden Support gebe. Mhm. Ja, also ich finde, es passt einfach sehr, sehr gut.
Ja, ich nicke die ganze Zeit für alle, die es nur hören. Also.
Genau, bis ich dann irgendwann halt mal so die vielleicht perfekte, ja, die Final Version des CRMs habe. Und dann, was kommt dann? Ja, dann wechsle ich den Anbieter und fange wieder von vorne an.
Kommerziell gesehen eine mittelgute Entscheidung. Ja, mega, mega Input. Vielen Dank dafür. Also ich möchte das gerne fortsetzen. Frag mal kurz, wärst du dabei, dass wir die anderen Fragen auch noch durchgehen?
Ja, absolut, gerne.
Wunderbar. Und das führt mich dann zur nächsten Idee. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gerade an dem Punkt steht und sagt, irgendwie, wir strugglen bei dem Thema oder sowas und ihr würdet da gerne mal Patricks Expertise da einfach mal anzapfen, schreibt mir, dann könnt man diese Fragen einfach in den Podcast mit einfließen lassen. Das ist jetzt so ein Gedanke dazu. Oder schreibt ihm einfach direkt auf LinkedIn anhauen. Ich glaube, es ist ein extrem spannender Gesprächspartner zu diesem ganzen Thema, hat man, glaube ich, heute gemerkt.
Super, Robin. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und fürs Fragen stellen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war eine Menge an Input. Weiteren Input gibt es natürlich am besten dann, wenn du diesen Podcast abonnierst. Also nicht vergessen, Marketing on Fire bitte ins Abo reinnehmen und auch gerne mit 5 Sternen bewerten. Das macht mir immer sehr, sehr große Freude. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und tschüss.